Mein Herz probierte neue Tanzschritte aus, als ich wieder und wieder letzte SMS von Tom las. Er schlug vor, dass ich ihn am Samstagabend auf ein Glas Wein besuchen käme. Nach der Knutscherei von Donnerstag konnte es eigentlich nur noch gefährlicher werden. Oder besser. Vorsorglich kaufte ich Kondome und versteckte sie in einer Kaugummidose. Die Packung warf ich weg, nachdem ich mich mehrmals umgeschaut hatte, ob mich auch niemand beobachtete. Carina rief an. Ich erzählte ihr von dem Kaipi-Knutschabend. Ich weiß nicht, ob ich wirklich zu ihm gehen soll, gab ich zu. Natürlich gehst du hin, sagte sie. Los, Motte, was soll denn groß passieren? Na ja. Also bitte, das wolltest du doch. Du wolltest so eine kleine Affäre. Du hast es selbst oft genug gesagt. Schon, aber ich bin hin und her gerissen und fühle mich böse. Ich betrüge meinen Ehemann. Ach Quatsch, ist doch gar nichts passiert. Und wenn du irgendwas nicht willst, kannst du doch Nein sagen. Wir sind doch keine 15 mehr. Ich brauche dich aber als Alibi. Kein Problem, dann können wir uns gegenseitig eins geben. Ich bin auch verabredet. Mit Mittwoch? Ich hatte den Namen des Jurastudenten vergessen. Sie lachte. Nein, viel besser. Ich habe ihren kennengelernt. Er ist total süß. Sie geriet ins Schwärmen und beschrieb ausführlich den aktuellen Traumtypen. Es waren grundsätzlich Märchenprinzen, die sie kennenlernte. Schön, klug, reich und ihr vollkommen verfallen, bis das Blatt sich wendete und herauskam, dass er entweder verheiratet, pleite, bösartig oder betrügerisch war. Ich kannte es schon zur Genüge und hörte nicht mehr zu. Stattdessen dachte ich an Tom und an kommenden Samstag. Meine Entscheidung stand längst fest. Ich würde zu ihm fahren. Ich konnte gar nicht anders, es war wie mit Wein und Zigaretten. Ich war gefangen in einem Sog, der mich stetig zu ihm hinzog. Und gleichzeitig hoffte ich, wider besseren Wissens, dass es hinterher keinen Katzenjammer gebe. Samstag war der 8. November. Die Kinder spielten in ihren Zimmern und Stefan schaltete den Fernseher ein. Ich hatte befürchtet, dass er es nicht gut finden würde, wenn ich schon wieder ausging, aber es war ihm egal. Ich zog mich um, bemüht, nicht so aufgetakelt zu erscheinen. Ein schwarzes Kleid, nein, Bluse und Jeans zu Stiefeln mit hohen Absätzen. Als ich mich von Stefan verabschiedete, sah er mich kaum an. Im Gegenteil, er linste an mir vorbei, weil ich ihm kurzfristig den Blick auf den Bildschirm versperrte. Ärger schnürte mir die Kehle zu. Ich gehe dann jetzt, sagte ich. Er gab mir geistesabwesend einen Kuss auf die Wange. Ja, viel Spaß. Wen triffst du noch gleich? Carina. Grüß schön. Boah, hast du das gesehen? Er sprang von der Couch auf. Auf dem Bildschirm hatte sich gerade ein besonders spektakuläres Überholmanöver ereignet. Ich seufzte und drehte mich um. Ohne einen Blick zurück verließ ich das Haus. Als ich ins Auto stieg, zitterten meine Beine. Das Bibbern hielt die ganze Fahrt über an. Erst als ich einen Parkplatz gefunden hatte, wie durch ein Wunder fuhr jemand gerade vor dem Haus weg, hörte es auf. Ich ging in den Innenhof, von dem mehrere kleine Apartmenthäuser abzweigten, zwei- und dreigeschossig, efeuberrankt, romantisch beleuchtet. Hinter einigen Fenstern sah man Menschen, andere waren dunkel. Ich betrachtete mich von außen. Eine nicht mehr ganz junge, aber noch recht attraktive Frau mit einem Ehering, der auf dem Ringfinger brannte, die den Klingelknopf des Hinterhauses in Eppendorf drückte, auf dem Weg zum geplanten Ehebruch. Ich redete ihm ein, dass alles ganz harmlos wäre. Nur ein Glas Wein unter Freunden, ein wenig prickeln und knutschen vielleicht, eine kleine, unbedeutende Affäre mit einmaligen Fremdvögeln irgendwann. Mir wurde die Banalität der Situation, in der ich mich gerade befand, bewusst. Tausende von Ehefrauen, die ihrer Ehe überdrüssig sind, deren Leidenschaft sich angesichts von Bergen benutzter Unterhosen, vollgekackter Babywindeln, sarkastischer Bemerkungen und liebloser Gesten abgekühlt war, taten in diesem Moment dasselbe. Sie klingelten an der Haustür ihres Liebhabers und brachen aus ihrem Leben aus. In meinem Fall war es noch der potenzielle Liebhaber, ein Mann, von dem ich nicht viel mehr wusste, als dass er auf merkwürdige Art attraktiv war, einen hohen Frauenverschleiß und Alkoholkonsum hatte, der rauchte, seitdem er 13 war, keine Kinder hatte, nie verheiratet gewesen war und beruflich irgendwie selbstständig ohne umwerfenden materiellen Erfolg. Genau das Richtige für mich, Mrs. Perfect, mit durchgeplantem Leben. Für jemanden wie mich, die sogar ihre Garderobe eine Woche im Voraus festlegte und sich mit 17 Gedanken darüber gemacht hatte, dass es für den großen Lebenserfolg schon zu spät war. Jemanden wie mich, die mit 25 aus Torschlusspanik und Vernunftgründen geheiratet hatte. Ein Mann, der zum Versorger taugte und den Eltern gefiel. Ich klingelte. Der Türöffner summte und ich trat in das Treppenhaus. Weiße Wände, der Geruch nach frisch gekochtem Essen, hinter der Tür im Erdgeschoss erklangen leise Stimmen, Gläser klirren. Ich stieg die Treppe hinauf. Er lehnte im Türrahmen, lässig die Beine gekreuzt, zerrissene Jeans und Jeanshemd, die Haare aus der Stirn gekämmt und noch feucht vom Duschen, und lächelte mir entgegen. Er wirkte groß und fremd. Plötzlich kam es mir seltsam vor, dass ich mit diesem Fremden geknutscht hatte und ihn an einem Samstagabend freiwillig in seiner Wohnung besuchte. Ich fühlte mich fehl am Platze, uncool und spießig, die Mami aus der Vorstadt, und wusste nichts Besseres zu sagen als »Hallo«. Sein Hallo klang weich und warm. Er wollte mich zur Begrüßung umarmen, doch ich zuckte, ungewollt, zurück und gab ihm ein steifes Küsschen auf die Wange. »Hier wohnst du also«, sagte ich überflüssigerweise. »Ja, übergangsweise. Die Wohnung gehört eigentlich der Mutter eines Freundes und war gerade frei. Daher ist sie auch möbliert. Die Einrichtung ist nicht so ganz mein Fall.« Er führte mich in einer kleinen Küche vorbei, die ich nur flüchtig wahrnahm, am Schlafzimmer, das offen stand. Ich sah eine auf dem Boden liegende Doppelmatratze ins Wohnzimmer. »Sind nur zwei Zimmer«, sagte er entschuldigend. Links waren ein kleiner Tisch und ein Regal, rechts ein weißes Sofa mit einem niedrigen Couchtisch davor. Kerzen, die überall standen, selbst auf der Fensterbank, erleuchteten den Raum. Leise lief eine ruhige Lounge-Musik, ein Beamer warf einen tonlosen Film an die weiße Wand. Ich stand verlegen im Zimmer herum und wusste nicht, wohin mit meinen Händen. »Hübsch«, sagte ich. »Findest du?« »Naja, wie gesagt, ist nur übergangsweise. Ich suche was Eigenes, denn ich weiß ja nicht, wann Frank die Wohnung zurückhaben will.« Er lächelte und machte einen Schritt auf mich zu. Mir wurde mulmig, ich wich zurück. »Setz dich doch«, er wies auf das weiße Sofa. Wenn ihm meine Distanziertheit auffiel, wusste er das jedenfalls zu überspielen. Ich setzte mich. Sofort sank ich ein. Was so massiv ausgesehen hatte, erwies sich als schwabbeliges Schaumstoffmonstrum von der Konsistenz eines Marshmallows. Es war auch nicht wirklich weiß, er hatte nur ein Laken darüber gebreitet. Er setzte sich neben mich und goss Wein ein. Seine pure Nähe trieb meinen Puls in die Höhe. Am liebsten hätte ich an ihm geschnuppert. Er roch wieder so gut. »Du trinkst doch noch Wein, oder?« fragte er und reichte mir das Glas. »Klar«, ich lächelte, wie ich hoffte, kokett und erhob mein Glas. Leise klirrte er mit seinem dagegen. Wir tranken ein paar Schlucke, er schenkte nach, wir tranken noch einen Schluck. Wir plauderten über dies und das, wir rauchten. Er bot mir Zigaretten aus einem Klappspender an, der aus den 50er Jahren stammte. Allmählich entspannte ich mich. Auf einem Nierentischchen stand noch ein Zigarettenigel, auch aus den 50ern, daneben tummelten sich verschiedene Porzellanaschenbecher. Ich kam mir dekadent und verrucht vor, in der Wohnung zu rauchen. Wir stießen blaue Rauchwolken aus, die sich im Licht des Stummfilms, der immer noch an die Wand geworfen wurde, langsam drehten, sich zu Spiralen umeinander schlangen. Er blies mit geöffnetem Mund Rauchringe aus, kichernd versuchte ich es nachzumachen. Ich fühlte mich wie 15. Irgendwie waren wir vom Sofa heruntergerutscht und hockten nun auf dem Boden davor, berührten uns an den Schultern. Seine körperliche Präsenz war mir überbewusst. Durch den Alkohol stellte sich die Vertrautheit wieder ein. Meine Skrupel, all meine Bedenken waren wie weggeblasen, ertrunken im Wein. Ich wollte vergessen, wer ich war, meinen Alltag mit den beiden Kindern und meinem Ehemann. Es war alles seltsam weit weg, wie ein Traum von einem anderen Leben. Was war real, was nicht? Nichts war wichtig außer diesem Abend, diesem Ping-Pong-Gespräch über Nichtigkeiten, dem Jetzt, das sich unendlich ausdehnte. Worüber sprachen wir? Unsere Worte hüpften von einem Thema zum anderen, berührten dies und jenes, wie Bienen, die von einer zu anderen Blüte schwirrten. Vielleicht hatte ich einfach keine Übung in diesen Dingen, dass mir alles so besonders vorkam. Ich spürte meinen enormen Appetit, mein erotisches Ausgehungertsein. Irgendwann beendeten wir unsere Sätze mit Küssen statt mit Satzzeichen. Wir ergänzten unsere Worte mit Küssen, garnierten die Schlucke aus dem Weinglas mit Küssen. Ein Wort ergab das andere, ein Kuss den nächsten. Schlückchen für Küsschen, zart, spielerisch, neckend, lockend. Wer lockte wen? Wir redeten und tranken, rauchten und küssten, bis die Worte weniger und die Küsse mehr wurden. Berührung kam dazu, Finger, Hände, die warm über die Haut wanderten, forschten, strichen, streichelten. Wir berührten einander, Haut an Haut, Mund an Mund, Fingerkuppen, die Gesichtszüge erforschten, die Nackenlinie nachzeichneten, Wirbel zählten. Küsse, Lippen, Zungen, die miteinander spielten und alle Zeit der Welt. Eine Oase aus Zeit und Küssen. Wir umarmten einander, Arme und Beine ineinander verschlungen. Irgendwie landeten wir wieder auf dem Sofa, tranken noch ein Glas Wein, rauchten eine Zigarette, redeten, küssten. Ich hatte noch kein einziges Kleidungsstück ausgezogen. Die Minuten vertropften, unsere Küsse wurden leidenschaftlicher, inniger, die Worte weniger. Hände gingen wieder auf die Reise, eine Bluse fiel, ein Hemd. Irgendwann rutschte auch meine Jeans nach unten. Seine blieb an. Gewissen gerettet, kein Sex, kein Fremdvögeln, nur Küssen und ein bisschen mehr. Nichts geschah und alles. Hatten wir nur eine Affäre? Ja, es war eine nette kleine Affäre, beschied ich, als ich es um 1:30 endlich schaffte, von der Couch aufzustehen. Gerade hatte sein Handy geklingelt, dann das Telefon. Das Signal, das mich zurückholte, das Signal zum Aufbruch. Er wollte nicht rangehen, es sei niemand Wichtiges. Bloß irgendjemand, der noch mit ihm weggehen wollte. Er küsste mich wieder sanft, hypnotisch. Ich schmolzte hin. Nie war die Couch-Anziehungskraft so stark gewesen wie in diesem Moment. 2-3 Mal fiel ich zurück, als ich schon stand, zurück in seine Arme. Bleib doch noch. Nur ein paar Minuten. Und einige Küsse. Und noch ein paar. Um 2:30 war ich endlich im Auto, eine weitere halbe Stunde wie in einem Luftkissenboot nach Hause gesegelt, ins Bett, zu meinem Ehemann. Keine Gedanken, kein schlechtes Gewissen trübten meine Fahrt. Es waren ja nur Hormone, beruhigte ich mich. Das war ja der Sinn einer kleinen, harmlosen Affäre, dass man sich gut fühlte.